Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast.
Jo. Und Moin Moin ist ein Gespräch, nur falls ihr mal in Hamburg seid. Nicht übertreiben, also ein Moin reicht. Das dann aber wirklich zu jeder Tageszeit. Jo, schön bei euch zu sein. Und auch ich bin auch gespannt auf diese Woche mit euch. Vielleicht ganz kurz paar Eckdaten zu mir. Ich bin Ulf Bastian. Ich bin Pastor in der Doc 1 Kirche. Die haben wir gegründet vor einiger Zeit und wann eigentlich? Also irgendwann 2015 haben wir sie gegründet. Damals noch ein Projekt der Elimkirche. Elimkirche ist die älteste Pfingstkirche in Deutschland, 1926 gegründet. Noch sehr agil und aktiv und sehr lebendig. Und aus dieser, da war ich lange Zeit Pastor in dieser Elimkirche und habe dort Kinderkirche, diakonische Arbeit geleitet. Und dann haben wir, meine Frau und ich, eine Gemeindegründungsprojekt gestartet, und zwar in der Sternschanze St. Pauli. So das war unser Stadtteil, das ist unser Herzensstadtteil, weil aus diesem Stadtteil kommen wir. Wir sind da nicht geboren, aber wir kommen aus diesem, so sind da zu Hause schon immer gewesen. Auch bevor wir zu Jesus gefunden haben, war das unsere Heimat. Und wir wussten, hey, eines Tages wollen wir da an diesem Ort eine Kirche bauen, eine Kirche für die Menschen, die keinen Bock auf Kirche haben. Genau, weil die meisten Menschen dort keinen Bock auf Kirche haben. Als wir gegründet haben, habe ich am ersten Tag, wo wir ein Vorbereitungstreffen hatten, habe ich einen alten Freund von mir getroffen, der war mal unser Tourmanager. Ich hatte früher eine Band, in der ich aktiv war, und wir haben uns lange nicht gesehen, und er meinte, was machst du denn jetzt hier, lange nicht gesehen und so weiter, und kurz gequatscht, und dann meinte ich dann zu ihm, ja, wir starten hier eine Kirche mitten hier im Stadtteil, und da meinte er, ey, du weißt, dass wir hier keine Kirche brauchen, ne? Und da dachte ich, ja, Jesus, dann, das ist jetzt dein Problem. Wir bleiben aber trotzdem hier. Und genau, ich bin verheiratet und wir haben zusammen drei Söhne. Die sind aber auch schon alle, der Jüngste ist 17 und dann so aufwärts. Und genau, wir wohnen in Hamburg, leben in Hamburg und lieben diese Stadt. Aber mein Fundament würde ich auch nicht, sowieso nicht auf den HSV. Das muss ich einfach sagen, sondern ich bin natürlich St. Paulianer und bin da seit 1988 in diesem Verein zu Hause. Also HSV hat es mir noch nie angetan, aber das ist ein anderes Thema. Wir spielen übrigens Samstag, wenn ihr mal was erleben wollt, in Heidenheim, also als FC St. Pauli, und gegen Heidenheim. Und da, wenn Heidenheim in Hamburg spielt, sind immer so 100 Leute aus Heidenheim da, kaum hörbar irgendwie im Stadion, sieht man sie, da sind ein paar blau, weiß nicht, rot, weiß, keine Ahnung, irgendwie so in diesen Farben. Aber wenn jetzt Samstag St. Pauli, ich glaube, da werden 3.000-4.000 Leute aus Hamburg sein und St. Pauli unterstützen. Also könnt ihr euch ja mal anschließen, dann könnt ihr was erleben, da wisst ihr, wo wir Kirche bauen, mit welchen Leuten und was unsere Zielgruppe ist. Genau. Jo, ich möchte mal starten heute mit einem, mit einem Gedanken, Ehre dem Ehre gebührt, und möchte einfach mal über die Schönheit und Gottes sprechen. Aber vorher noch habe ich ein Bild mitgebracht. Das habe ich 2010, stand ich am Ground Zero in New York. Ich war bei Pastor Bill Wilson, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der hat so eine Arbeit unter Kindern in New York und mittlerweile in der ganzen Welt. Und ich habe diese Arbeit, ich hatte da so ein paar Studientage quasi, und hatte am freien Tag, war ich dann in Manhattan und war da an diesem Ground Zero, dort, wo mal diese Twin Towers standen, wo das Attentat 2001 war und wo die Flieger reingeflogen sind. So, und da stand ich jetzt an diesem Ort, und dort wird ein neuer Tower gebaut, das One World Trade Center, oder auch Freedom Tower genannt. Und Hier 2010 war noch das, wurde das Fundament, das ist das Fundament von diesem Gebäude gebaut. Und ich war wirklich fasziniert. Ich dachte, das ist so eine, kommt auf dem Foto gar nicht rüber, aber es ist so eine gigantische Baustelle gewesen. Und da waren überall so animierte Visionsbilder, wie das Haus mal aussehen wird oder dieser Turm mal aussehen wird. Und das war, wenn du das Bild gesehen hast, und dachtest du, wow, was für ein Gebäude. Und dann das gesehen hast, du hast es kaum zusammenbekommen. Es war einfach zu groß. Und ich möchte mit euch heute über etwas Ähnliches sprechen, was vielleicht ähnlich unfertig ist, aber am Ende noch viel gewaltiger, noch viel größer, noch viel schöner ist. Und darauf möchte ich mit euch mal draufschauen und eine kleine Reise gehen. Und vielleicht wärst du, und das ist mein Gebet, dass du deine Beziehung zu Gott einfach neu motiviert wird, neu begeistert wird. Und ich habe einen Text aus Römer 11. Paulus schreibt hier etwas zusammen und ist hier scheinbar und sichtlich total begeistert. Römer 11, Vers 33 bis 36. Da heißt es, wie wunderbar ist doch Gott. Wie unermesslich sind seine Reichtümer, wie tief seine Weisheit und seine Erkenntnis. Unmöglich ist es uns, seine Entscheidungen und Wege zu begreifen. Denn wer kann wissen, was der Herr denkt? Wer kann sein Ratgeber sein? Wer hat Gott jemals so viel gegeben, dass Gott ihm etwas zurückerstatten müsste? Denn alles kommt von ihm. Alles besteht durch seine Macht und ist zu seiner Herrlichkeit bestimmt. Ihm gehört die Ehre in Ewigkeit. Amen. Und Paulus startet hier diesen Vers mit, wie wunderbar ist doch Gott. Paulus ist hier an einem Punkt, wo er gerade ist, wir sind im 11. Kapitel dieses Briefes und er hat schon sehr, sehr viel geschrieben. Und du musst dir das ungefähr so vorstellen, dass er da sitzt und seinen Stift hier kurz fallen lässt und einfach nur so in den Himmel schaut und begeistert ist, wie wunderbar ist doch Gott über all das, was er gerade geschrieben hat. Wir können jetzt nicht die ganzen 11 Kapitel durchnehmen, aber vielleicht eine kurze Zusammenfassung, über was ist Paulus gerade so begeistert. Er schreibt in Römer 1 bis 11 darüber, über die Geschichte zwischen Gott und Menschen, über den Verlust der Herrlichkeit, dass der Mensch die Beziehung zu Gott verloren hat, dass er die Herrlichkeit bei Gott verloren hat, dass der Mensch auch seine Schönheit verloren hat. Er ist geschaffen als Ebenbild Gottes und es ist kaum noch zu erkennen. Und Paulus beschreibt es auch, Schmerz, Leid, den ganzen Verlust. Der Mensch wollte unabhängig von Gott sein, er wollte selbst sein wie Gott, mindestens über sein eigenes Leben unabhängig reagieren. Und er schreibt über den Schmerz und das Leid dieser Welt und über die Verzweiflung, aber er schreibt auch über einen Gott, der den Menschen nicht aufgibt und aufgab. Und er schreibt über einen Gott, der seinen Sohn in die Welt sandte und dieser brachte Wiederherstellung, Vergebung, Versöhnung und durch seinen Tod und Auferstehung. Und er sprach davon, dass Gott den Heiligen Geist den Menschen schenkt, die an ihn glauben und etwas wieder erneuert, etwas wieder zurückholt. Und er macht deutlich, dass das Werk Christi hat den Menschen viel mehr Segen gebracht, als sie durch Adams Sünde verloren durch Adams Sünde verloren gegangen ist. Und all das skizziert er. Und jetzt hält er inne, denkt darüber nach und ihm ist klar, es gilt für alle Menschen. Egal wo sie herkommen, vom Norden, vom Süden, vom Osten, vom Westen. Egal welche Herkunft, egal welches Mindset sie haben. Er wusste, das gilt wirklich für alle Menschen. Und er hält inne in diesem Moment und sagt dann, kann nur noch anbeten und sagt, ey, wie wunderbar ist Gott. Ist total begeistert über ihn. Und das Interessante, finde ich, an diesem Punkt ist, dass Paulus schon 30 Jahre an diesem Zeitpunkt im Glauben ist. Einige sagen, ja okay, wenn du glaubst am Anfang, bist du total gehypt, total begeistert, total, da flippst du vielleicht aus, aber das beruhigt sich auch und das geht alles dann irgendwann auch in geordnete Bahn wieder und dann ist es auch wieder, beruhigst du dich auch wieder. Aber bei Paulus war das anders. Seine Begeisterung, sie wuchs. Seine Freude, sie wuchs. Und wie können wir da hinkommen, dass wir in dieser Begeisterung bleiben, dass wir nach 30 Jahren glauben, vielleicht immer noch sagen können, hey, wie wunderbar ist Gott? Wie herrlich ist er? Wie schön ist er? Wie groß ist er? Und ich glaube, dass meine These, dass wachsende Anbetung, sie kommt durch wachsende Erkenntnis. Und diese kommt aus der Wertschätzung dessen, was Gott in unser Leben hineingelegt hat. Paulus spricht hier nämlich in Römer 11, Vers 33, also weiter, wie wunderbar ist Gott und geht dann weiter, wie unermesslich, wie groß sind seine Reichtümer. Und diese Reichtümer, die schaut Paulus sich an und ist begeistert von dem, was Gott dir und ihm und uns, was er uns geschenkt hat. Und ich weiß nicht, an was du denkst, wenn du an Reichtum denkst, aber wir denken ja oft sehr oberflächlich über Reichtum nach, was wir alles brauchen, was wir alles haben wollen, was wir für ein gutes Leben brauchen. Aber Paulus hatte vor Augen, dass Gott uns etwas schenkt, was vom Himmel in unser Herz hineinkommt und was viel wertvoller ist als aller Reichtum dieser Welt. Paulus sagt auch an einer Stelle, er war ein reicher Mann, aber es war alles Dreck, was er hatte, im Gegensatz zu dem, was Gott ihm jetzt durch Jesus schenkt. Und er hatte vor Augen, dass diese Reichtümer, dass das ganz andere Dinge waren, aber dass die so kostbar sind und dass sie vor allen Dingen für jeden Menschen an jedem Platz dieser Welt zur Verfügung stehen. Und er hatte die Dinge vor Augen, die das Wesen Gottes widerspiegeln und die Gott in unser Herzen freisetzen möchte. Er dachte an Barmherzigkeit, er dachte an Vergebung, er dachte an vergeben können, er dachte an Liebe, an Gnade, an Treue, er dachte an Güte, an Kraft, an Hoffnung. Und er wusste, all das hat Gott in unser Herz hineingelegt. Er hatte dieses Panorama vor Augen und er schaute sich diese Dinge an, aber er schaute sich nicht nur diese Dinge an, sondern er lebte da drinnen. In Epheser 2, Vers 8, ein Brief an eine andere Kirche, schreibt derselbe Paulus, weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet und das ist nicht euer eigener Verdienst, es ist ein Geschenk Gottes. Und dieser Glaube, den wir haben, der Glaube, den Gott uns schenken möchte, Paulus wusste, bevor er diesen Glauben hatte, wusste er sehr viel über Gott. Er war vielleicht einer der einflussreichsten Theologen seiner Zeit. Einer, der wirklich viel Bescheid wusste, das Alte Testament in- und auswendig konnte und er wusste ganz genau, wer Gott ist. Oder er dachte es zumindest, wie Gott ist, was Gott tun möchte und wie das alles so weitergehen würde. Und als Jesus Mensch geworden ist, in diese Welt kam und das Reich Gottes predigte, wusste Paulus ganz genau, dieser Jesus hat mit Gott nichts zu tun. Und es war seine Mission, die Mission, Jesus zu zerstören. Als Jesus gestorben ist, auferstanden ist, zum Vater gegangen ist und die Menschen sich getroffen haben, im Namen von Jesus und seine Gemeinde gegründet haben und von diesem Jesus weiter sprach und bezeugten und es auch Wunder und all Dinge passierten, war Paulus der an der Spitze war, um dieses Werk, um diese Mission zu zerstören, weil er dachte, und er war davon überzeugt, dass es hat nichts mit Gott zu tun. Das ist Blasphemie pur. Das müssen wir ausrotten. Er glaubte an Gott, aber er hatte keine Beziehung zu ihm. Und das änderte sich eines Tages, als Jesus ihm selbst begegnete. In einer Offenbarung oder in einem Traum, in einer besonderen Begegnung. Und in dieser Begegnung entstand etwas, was ihn für immer verändern sollte. Aus seinem Wissen über Gott wurde etwas, das er Gott selbst erkannte. Und er wusste, das hat er nicht verdient. Es war ein Geschenk des Himmels. Es war nicht das, was er sich verdient hat. Und er dachte, durch mehr Wissen wird er immer schlauer, immer klüger, immer gottähnlicher. Aber er wusste, nein, jetzt nahm er dieses Geschenk im Empfang. Und das veränderte ihn. Es führte ihn in eine Beziehung zu Gott und er wusste, Gott ist so gnädig. Er schreibt denn in dem Römerbrief ganz am Anfang, ist es dir gleichgültig, wie freundlich, wie geduldig und nachsichtig Gott mit dir ist? Siehst du nicht, wie Gottes Freundlichkeit dich zur Umkehr bewegen will? Und das schreibt er, weil er das selber so erlebt hat und so ist ihm Gott begegnet. In Freundlichkeit, in Liebe, in Gnade, in Geduld, in Nachsicht. Und gab ihm eine neue Chance. Hey, wenn wir glauben, ist es ein Geschenk Gottes. Niemand von uns hat es verdient. Ich war selber ich habe keinen Hintergrund, keinen christlichen Hintergrund. Meine Eltern waren nicht gläubig und hatten keine Beziehung zu Gott. Und wir hatten selbst auch kein Interesse an Gott, also meine Schwester und ich. Und wir haben einfach so gelebt. Ich persönlich war auch voll überzeugt, dass es Gott überhaupt nicht gibt. Dass es Religion einfach Opium fürs Volk ist. Irgendwie etwas für die, damit der Mensch irgendwie ein bisschen beruhigt ist in diesem schrecklichen Chaos und in dieser Dunkelheit dieser Welt. Aber in Hamburg gibt es auch so ein Sprichwort, das heißt, ein Hamburger beugt nicht seine Knie. Ein Hamburger knickt einfach nicht ein, nicht mal vor Gott knickt er ein. Nicht mal vor dem König, jetzt war der König Charles in Hamburg, ich weiß nicht, hat, glaube ich, einen netten Handschlag bekommen, das war's dann aber auch. Ich weiß nicht, wie da so das Protokoll war, aber also man hält sich sehr bedeckt in Hamburg. Und man ist, also die Hanseaten an sich sind sehr human, sie helfen sehr viel, aber alles aus einem Stolz, was wir stehen in jedem Sturm. Und wir beugen uns vor niemandem. Und auch nicht vor irgendwelchen Göttern. Und so war ich auch geprägt. Und für mich gab es Gott nicht. Und durch Umstände und durch Fügungen bin ich in einem Gottesdienst gelandet. Und dachte erst, das ist so schlimm hier. Aber ich hatte einen Moment, wo auf einmal etwas in meinem Herzen sprach. Und das war, wo der Pastor über das Evangelium sprach, ganz kurz. Es war wie so ein Zeitfact, dass Jesus Christus für mich gestorben ist. Für meine Sünden, für meine Schuld. Und dass er mir aber Versöhnung anbietet, Vergebung anbietet und ich das annehmen darf als Geschenk. Und er ein neues Leben für mich hat, was mich ganz anders erfüllen wird. Das hat er so reingesprochen. Es saßen hunderte von Leuten in diesem Gottesdienst und es hat richtig eingeschlagen wie eine Bombe in meinem Herzen. Und ich wusste, das glaube ich, was der da gesagt hat. Ich bin zu diesem Pastor gegangen und gesagt, ich glaube, was du dort gesagt hast in deiner Predigt. Das andere habe ich nicht verstanden, aber das glaube ich. Was muss ich jetzt tun? Und er sagte, ja, du darfst es annehmen. Du musst nichts tun, du darfst es annehmen. Du musst einfach deine Sünden vor Gott bekennen. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann sind wir aber hier morgen noch hier. Und was soll ich alles bekennen und wenn ich was vergesse und so. Und er meinte, nein, das geht nicht um die ganzen Sünden, sondern es geht, dass du das anerkennst, dass du Sünden in deinem Leben hast. Und Gott will dir vergeben für alles. Er hat schon alles getan. Du brauchst nichts hinzuzufügen. Und du darfst es annehmen. Und ich habe das war für mich so klar, als 1 + 1 = 2, so klar war es für mich. Und ich habe es angenommen, habe gesagt, Jesus, komm in mein Leben. Vergib mir meine Sünden. Ich wusste auch, was meine Sünden sind, was meine Schuld ist. Vergib mir all diese Dinge und komm in mein Leben. Ich glaube, du hast etwas viel Besseres, als ich bisher jemals denken, was ich bisher gedacht habe und was ich jemals denken könnte. Und daraus bin ich dann aus diesem Gottesdienst gegangen und ich habe gemerkt in der U-Bahn, dass mein Leben sich verändert hat. Ich saß immer in der U-Bahn normalerweise so, dass ich dafür sorgte, dass viele Menschen um mich herum eher auf Abstand gingen, als weil ich keinen Bock auf diese Leute hatte in der U-Bahn. Und in der U-Bahn sind ja viele Leute. Und ich hatte keinen Bock auf diese, ich war immer auf Anschlag und immer auf Zinne und immer irgendwie immer am Anschlag auf jeden Fall. Und ich saß dann in der U-Bahn und dachte so, oh Gott, diese Leute hier alle, wunderbar, herrlich, wie sie alle gemacht sind, wie unterschiedlich. Und ich war so verliebt in die Menschen. Und ich dachte, bin ich bescheuert geworden. Da habe ich gemerkt, dass das, was der alte Prophet Hesekiel im Alten Testament schon angekündigt hat, sagt, ich werde euch ein neues Herz geben, ein Herz, das lebt, ein Herz, das schlägt, ein Herz, das erfüllt ist mit den Reichtümern Gottes, Barmherzigkeit, Liebe, Vergebung, Bereitschaft zu vergeben, all diese Dinge, die Paulus hier auch vor Augen hatte, die ihn so aufschreien lassen, wie wunderbar ist Gott, all das werde ich euch geben, in dein Herz legen. Und ich habe das so gespürt und gemerkt, wow, das ist ja richtig, das ist so herrlich. Es ist so schön. Und ich das will ich behalten. Und so ging meine Reise dann los. Und etwas, obwohl ich Paulus damals ja noch gar nicht kannte, aber etwas habe ich automatisch irgendwie gleich gemacht. Ich habe in der Bibel gelesen, habe das gelesen, was so im Neuen Testament steht, und das war mir wichtig geworden, weil ich dachte, es hat alles was mit mir zu tun und all das Gute, all der Segen, über das Jesus spricht, über ihn, die Paulus spricht und so, all das hat Gott in mein Leben gelegt und all das darf ich leben. Und das war, anfangs war ich mega begeistert, aber ich bin immer noch begeistert. Ich bin immer noch begeistert und sag, hey, und ich kann auch mit Paulus mich zur Seite setzen und einen Moment chillen und sagen, Jesus, wie wunderbar bist du? Wie wunderbar ist Gott? Jemand schrieb mal, die Anbetung Gottes ist das Ziel allen Glaubens und aller Theologie. Die Anbetung Gottes ist das Ziel allen Glaubens und aller Theologie. Und Anbetung ist einfach das Schlichte, wie wunderbar ist Gott? Wie wunderbar bist du? Und da kurz stehen zu bleiben, da kurz innezuhalten. Und Paulus nimmt uns hier mit und sagt, hey, unmöglich ist es uns, seine Entscheidungen und Wege zu begreifen. Wer kann wissen, was der Herr denkt? Wer kann sein Ratgeber sein? Und wer hat Gott jemals so viel gegeben, dass Gott ihm etwas zurückerstatten müsste? Und das hat Paulus geschrieben. Hätte ich das geschrieben, ja, okay, ich war nie ein guter Ratgeber für nix. Aber jetzt hat Paulus das geschrieben, der wirklich das ein wandelndes Lexikon war. Er war ein theologischer Google-Mensch und der wusste alles über Gott, aber er wusste, seitdem Jesus in sein Leben ist, dass er gar nichts weiß und dass Gott immer größer ist und dass er wie ein Kind einfach Gott jeden Tag entdecken darf. Aber dass er niemals an den Punkt kommen wird, mit Gott auf Augenhöhe so ein bisschen mit ihm über das Leben zu philosophieren, wie man das hier und da vielleicht besser machen könnte. Er wusste, ich bleibe ein Kind. Gott bleibt Gott und er wird immer auch der immer etwas andere bleiben. Habe ich ihn ergriffen, ist er schon wieder anders. Ich will nicht sagen, ist er wieder weg, weil wir sind in seiner Nähe berufen, wir sind seine Kinder, aber er ist einfach so viel größer und das hat Paulus sich bewahrt und ich glaube, das dürfen wir uns auch bewahren. Und so schließt er hier ab und sagt, alles kommt von ihm, alles besteht durch seine Macht und ist zu seiner Herrlichkeit bestimmt und ist total begeistert und bleibt begeistert und schließt so seine Gedanken ab und sagt, ihm gehört die Ehre in Ewigkeit. Amen. Und Amen bedeutet, so sei es. Und macht dann einen dicken Punkt und sagt, Ehre, dem Ehre gebührt. Und er landet bei einem großartigen Amen und ich sehe ihn vor mir, wie er still und innerlich vielleicht schon richtig so leicht high ist und sagt, ey, wie wunderbar ist Gott. Also so stelle ich ihn mir vor. So, aber dann, und jetzt gehe ich mal so auf die Zielgerade und möchte hier nochmal einen Stopp reinrufen. Vielleicht möchtest du auch hier einen Stopp reinrufen. Und denkst, hey, wenn das alles so herrlich ist, wenn das alles so schön ist und wenn Gott wirklich so allmächtig ist und so alles kann, warum ist die Welt so, wie sie ist nach 2000 Jahren? Also warum ist sie immer noch so? Warum ist sie immer noch so wie vor 2000 Jahren? Und manchmal ist es ja... Ist es so, wie kann ja Religion kann ja auch eine Droge sein und man flüchtet sich da rein, wie andere sich in andere Drogen rein flüchten, um einfach weg zu sein von dieser Welt. Aber das war nie Paulus' Absicht, uns hier in irgendwie abzukapseln und irgendwie in so einer komischen Atmosphäre zu halten. Und ich möchte mal mit euch zurück an diesen Ground Zero gehen, an diesem Fundament. Ich konnte damals den Tower noch nicht sehen, diesen Freedom Tower. Ich sah das Fundament. Und ich glaube, Paulus ging es ähnlich. Er wusste ganz genau, wo er lebt. Er wusste ganz genau, dass die römische Herrschaft damals unter der er lebte und litt und die dafür sorgten, dass viele seiner Freunde gestorben sind in dem Zirkus in Rom und dort ihr Leben gelassen haben. Er wusste, dass all die Apostel, die mit Jesus unterwegs waren, auf dem Weg waren oder bereits schon Märtyrer waren oder zumindest auf dem Weg dorthin. Er wusste den Schmerz, er kannte die Not dieser Welt. Er wusste, wie verloren die ganze Menschheit war und wie dunkel es teilweise in dieser Welt war. Und er wusste, dass nur weil Gott da ist, nicht alles gut ist. Aber er sah auf ein Fundament. Und dieses Fundament, was in diese Welt hineingelegt hat, macht ihn Hoffnung. Er spricht im Epheser 2, Vers 20 über dieses Fundament und sagt, wir sind sein Haus, das auf dem Fundament der Apostel und Propheten erbaut ist mit Christus Jesus selbst als Eckstein. Und er spricht von seiner Kirche, von seiner Gemeinde. Wir Gläubigen, wir sind sein Haus. Wir sind gebaut auf ein Fundament, das Gott in diese Welt, die er so sehr liebt und nicht alleine und sich nicht aus dieser Welt zurückgezogen hat. Er hat ein Fundament in diese Welt hineingelegt. Ein Fundament der Hoffnung und des Glaubens, der Rettung und der Heilung und der Wiederherstellung. Und dieses kommt rein in diese Welt durch das, was auf diesem Fundament gebaut wird. Seine Kirche, sein Haus, das sind wir. Und er sah schon, wie ich vielleicht diese Bilder gesehen habe, wie dieser Tower aussehen soll, sah schon vom inneren Auge, was passieren wird von Generation zu Generation. Wird gebaut und wird gebaut und wird gebaut. Und er wusste, diese Kirche hat die Mission in dieser Welt, Hoffnung zu sein, Licht zu sein, die Stadt auf dem Berg zu sein, Salz zu sein, einen Unterschied zu machen. Und so bleibt er auch nicht bei Römer 11, Vers 36 stehen. Wenn du eine Bibel hast, dann kannst du auch dort weiterblättern. Dann kommst du nämlich auf Römer 12, Vers 1, wo Paulus dann wieder ein bisschen runterkommt und sagt, hey, und jetzt zu uns. Weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein. Ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Und er wusste, hey, aus dieser Anbetung, aus diesem, hey, wie wunderbar ist Gott, ist ein Calling für uns, in dieser Welt ein Segen zu sein, in dieser Welt Hoffnung zu sein, in dieser Welt Liebe hineinzubringen, Versöhnung hineinzubringen, Vergebung hineinzubringen. Und wir wollen oft den großen Wurf und wollen oft die große Transformation. Aber es fängt immer bei jedem einzelnen Menschen an. Bei jeder einzelnen Begegnung an, bei jeder einzelnen Beziehung an. Ich hatte mein Zimmer früher, als ich noch zu Hause gewohnt hatte, mit 14, 15, voll gekleistert mit Parolen. Du dachtest immer, du bist irgendwie in einem politischen Büro. Da standen irgendwie, keine Ahnung, nieder mit dem Kapitalismus, Nazis raus. Mein ganzes Zimmer war voll gekleistert mit solchen Dingen. Und da stand ein riesen Poster, wo ein Soldat erschossen wird. Und da stand ganz groß Y drauf. Und das war so, und mein Vater, der irgendwie total überfordert war mit so einem, mit meinen ganzen Ansichten, meinte, hey, so, hey, du willst die ganze Welt verändern. Und da hat er einmal was richtig Weises gesagt. Fang doch mal an mit einer Kleinigkeit, mit einem kleinen Schritt. Du willst alles, das ganz Große. Aber mach doch mal das eine. Bring mal den Müll hier raus. So, okay, das war... Aber so, ich muss mich so oft dran erinnern. Ja, mach doch mal das Kleine, mach doch mal den ersten Schritt. Wir wollen, dass Versöhnung und Liebe in dieser Welt ist. Mach du doch den ersten Schritt. Versöhne dich, bring Versöhnung dort rein, wo du Beziehung lebst. Weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch auf, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein heiliges und lebendiges Opfer sein. Ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Und ich wünsche dir, ich wünsche uns, ich wünsche mir auch, dass wir Gott immer ein heiliges Ja geben können. Ein heiliges Ja zu ihm. Und zu sagen, hey, ich bin Teil davon. Von diesem Ort der Hoffnung, den Gott bauen möchte. In dieser Welt. Und ich möchte für dich beten. Ich möchte dich segnen. Und möchte dich vielleicht auch herausfordern. Vielleicht denkst du, ja, ich möchte mich hier wieder neu einsetzen lassen. Auch in dieses Haus, was von dem Paulus spricht. Möchte hier Teil von sein, von dieser Hoffnung, von der Geschichte Gottes, die er mit Jesus angefangen hat zu schreiben und die er mit uns weiterschreibt. Vielleicht können wir zusammen aufstehen. Du hast auch nachher noch die Möglichkeit, hier zum Kreuz zu kommen. Da ist das Gebetsteam. Und du kannst auch persönlich noch Gebet empfangen. Aber jetzt möchte ich einfach für dich beten. Ich möchte dich segnen, da wo du bist. Danke, Jesus, für deine Gnade. Danke, dass du uns hier mitnimmst und uns hier zeigst, wie wunderbar du bist. Ich danke dir, dass du dein Leben gegeben hast, dass du so der ganz andere warst und auch irgendwie immer der ganz andere bist. Aber nimm uns mit da, wo du bist. Nimm uns mit da, wo du bist, Jesus. Nimm uns mit da, wo dein Herz schlägt. Und zeig uns immer wieder, wie dein Herz schlägt. Erfrische uns neu mit deiner Liebe, mit deiner Gnade. Ich bete, Heiliger Geist, dass du unsere Herzen erfüllst. Dass du unsere Herzen ganz tief erneuerst, stärkst. Herr, dort, wo wir dieses, wie wunderbar ist Gott, verloren haben, bete ich, dass du es neu erwächst. Und dass wir das neu greifen können. Diese Schatzkammern, die du für uns geöffnet hast, wo wir nehmen dürfen, wo wir rausleben dürfen. Und ich danke dir, dass es stehen bleibt, dass du so sehr diese Welt liebst, dass du uns hier gepflanzt hast, um Hoffnung zu sein, um Licht zu sein, um Salz zu sein, um die Stadt auf dem Berg zu sein, um Heilung, um Wiederherstellung in diese Welt hineinzubringen. Ich danke, dass du uns gebrauchen möchtest, als ein Teil davon. Und ich bete, dass du unsere Hände segnest, unsere Füße segnest, unsere Herzen erfüllst, unsere Münder salbst, unsere Ohren salbst, dass wir hören, was du wirklich sagst, aber auch was Menschen wirklich sagen. Und dass wir sehen, was du siehst. Danke, dass wir in deinen Händen sind, Jesus. Und dass du uns liebst und Fan von uns bist. Danke, dass du Ja zu uns gesagt hast. Und wir sagen, Herr, wie wunderbar bist du in Jesu Namen. Amen. Amen.
Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast@czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst. Folge uns außerdem auf Facebook oder Instagram für alle weiteren Infos. Wir freuen uns auf dich.